gibt diese Videos im Internet und die haben mich sprachlos gemacht beim Gucken. Alex Pretty, der war Krankenpfleger, der läuft da über die Straße in Minneapolis. Er hat ein Handy in der Hand und er filmt damit die Beamten von der Grenzschutzbehörde. Kurz darauf liegt Alex Pretty am Boden. Die vermummten Grenzschutzbeamten, die umzingeln ihn. Alex Pretty hat eine Waffe, die ist aber an seinem Gürtel, das sieht man auf den Videos. Die ist nicht in seiner Hand. Alex Pretty liegt also am Boden, dann nimmt einer der Agents ihm die Waffe weg und kurz danach schießt ihm ein anderer Agent in den Rücken. Dann schießt noch einer. 10 Schüsse in 5 Sekunden. Dann ist Alex Pretty tot. Und Alex Pretty ist nicht der erste US-Amerikaner, der bei dem Einsatz der Grenzschützer getötet wird. Und jetzt ist die Frage, werden die Videos von Alex Prettys Tod zum Gamechanger in den USA, weil sie das brutale Vorgehen der Grenzschützer so klar belegen? Oder ist all das, was gerade in Minneapolis passiert, eine kalkulierte Provokation von Donald Trump? Darum geht's in dieser FKM-Folge mit Kerstin Klein aus dem ARD-Studio in Washington. Hi Kerstin, schön, dass du da bist.
Hallo nach Hamburg.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Freitag, der 30. Januar.
Also Minneapolis ist die jüngste von einer Reihe an demokratisch regierten Städten, in die die Einwanderungsbehörde ICE und auch der Grenzschutz mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften reingegangen sind. Das ist seit Wochen anhaltende große Operation in Minneapolis, wo die Beamten quasi mit einer Art Schleppnetz durch die Stadt gehen und auf der Suche sind nach Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Und das war ja schon im Sommer in L.A., dann sind sie nach Chicago gegangen und jetzt eben sind sie seit mehreren Wochen in Minneapolis. Und sowohl die Einwanderungsbehörde ICE als auch die Grenzschutzbehörde, die da auch mit dabei ist, die gehen mit ganz schöner Härte da durch. Und dagegen richtet sich Protest, der weitgehend friedlich bleibt, aber lautstark ist. Es gibt verschiedene Formen des Protestes. Es gibt die Menschen, die auf die Straße gehen. Und es gibt auch so etwas, dieses ganze Bewegung nennt sich ICE Watch. Also es gibt Bürgerinnen und Bürger, die gucken, wo sind ICE-Beamte in der Nachbarschaft unterwegs, die sich auch gegenseitig informieren und die dann rausgehen und laut sind mit Trillerpfeifen, um eben Migranten vor den Beamten zu warnen. Das ist ganz bestimmt super nervig für die Einsatzkräfte, weil die weit überwiegende Zahl dieser Einsatzkräfte machen ja auch nur ihren Job. Die sind dazu da, Menschen, die illegal ins Land eingereist sind, aufzufinden und abzuschieben. Das ist deren Job. So. Natürlich ist das nervig für die, aber es ist durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. So. Und sowohl Renee Good als auch Alex Pretty fallen in diese Kategorie. Die waren also mit unterwegs, um Leute vor ICE zu warnen.
Renee Good wurde von einem Beamten von ICE erschossen, Alex Pretty von einem der Behörde Border Patrol, du hast sie schon genannt. In welchem Auftrag sind diese Behörden, also ICE und Border Patrol, sind die da unterwegs in Minneapolis?
Na, das sind beides Einsatzkräfte des Bundes, des Heimatschutzministeriums. Und die haben im Prinzip unterschiedliche Aufgaben, arbeiten aber jetzt in diesen Städten zusammen. Also die Einwanderungsbehörde ICE, die ist im Prinzip dazu da, Menschen im Inland aufzufinden, die ohne legalen Status in den USA sind. Das war schon immer so. Das war auch unter Joe Biden so. Und es gibt tatsächlich in den USA, das sind nur Schätzungen, aber 11 bis 12 Millionen Menschen, die ohne legale Papiere hier sind. Aber nicht alles Straftäter, bei weitem nicht. Also die meisten davon, die arbeiten, also geschätzt etwa 8,5 Millionen Menschen arbeiten, die zahlen Steuern. Die steuern etwa 96, 97 Milliarden Dollar an Steuern bei, also zum Wohlstand hier in den USA. Ne? Die machen viele Jobs, die wichtig sind in der Landwirtschaft, im Bau, in der Pflege.
Aber sie haben kein Visum, richtig? Oder keine Green Card?
Die haben gar keinen Status. Die sind illegal im Land. So. Es gibt auch dann wieder so Grenzbereiche, also Leute, die so einen Temporary Status haben, also die so eine Aufenthaltsgenehmigung für eine Zeit haben. Es gibt Leute, die sind in Asylverfahren. So, aber es gibt auch welche, die haben einfach gar keinen Status. Und unter der Biden-Regierung war die Ansage ein bisschen so, dass ICE nur Leute verfolgen sollte, die wirklich schwere Straftaten begangen hat und die anderen im Prinzip in Ruhe gelassen werden. Und auch so ein bisschen versucht, wenn die ICE-Beamten jemanden festgenommen haben, das möglichst gezielt zu machen, möglichst ohne großes Drama. Und das ist jetzt halt komplett anders. Also zum einen sind diese Behörden massiv aufgestockt worden. Allein 75 Milliarden für ICE, das heißt, deren Jahresbudget ist gestiegen von rund 8 Milliarden auf 28 Milliarden. Da sieht man, wie viel mehr Macht, die auch haben, Dinge zu tun. Ne? Viele neue Leute, offenbar auch manche mit wenig Training. Und die gehen eben jetzt nicht mehr gezielt, also weiß ich nicht, die sitzen jetzt nicht am Schreibtisch und suchen, wer ist jetzt nicht legal im Land, und gehen dann gezielt hin und holen diesen einen Menschen ab, ohne großes Chaos, sondern die gehen im Prinzip mit großen Masse an Einsatzkräften durch die Städte, auch quasi wie mit so einem Schleppnetz. Also da, ja, die erwischen Menschen ohne legalen Status, aber die erwischen auch ganz viele Menschen, die einen befristeten Aufenthaltstitel haben. Und auch amerikanische Staatsbürger. Also das haben hier Organisationen nachvollzogen, dass auch immer wieder amerikanische Staatsbürger in dieses Schleppnetz geraten und plötzlich amerikanische Staatsbürger das Gefühl haben, immer ihre Ausweispapiere beihaben zu müssen, um jederzeit beweisen zu können, dass sie wirklich Bürger dieses Landes sind. Das muss man sich mal reinziehen. Ich habe letzten Herbst auch in Los Angeles gedreht, also wo auch diese Razzien zum ersten Mal so hochgefahren wurden. Und das ist wirklich schockierend. Also eigentlich ist der Staat ja dazu da, die Bürger zu schützen, und die haben jetzt plötzlich Angst vorm Staat. Und auch die Border Patrol, also der Grenzschutz, deren Aufgabengebiet ist eigentlich der Grenzschutz, wie es schon heißt, ne? Aber da an der Grenze kommen jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viele Migranten unter Trump. Das heißt, sie sind auch in den Städten. Das ist nicht per se illegal, aber es ist extrem, extrem ungewöhnlich.
Wie sind denn diese Beamten von ICE ausgebildet? Da sind ja jetzt auch im letzten Jahr noch super viele dazugekommen.
Das ist auch ein Kritikpunkt, dass eben auch offenbar das Training verkürzt wurde und auch die Frage, wer da angeworben wurde. Ne? Also wenn man sich diese Werbekampagne des Heimatschutzministeriums anguckt, da sind offenbar 200 Millionen allein für die Werbung zur Verfügung gestellt worden, und die Slogans, mit denen die anwerben, ist wie wenn Soldaten für den Krieg rekrutiert werden.
You took an oath to protect and serve, to keep your family, your city safe, while dangerous illegals walk free.
Da heißt es, Amerika wurde von Kriminellen und Gewalttätern überfallen. Wir brauchen dich, um sie aus dem Land zu schaffen.
Join ICE and help us catch the worst of the worst.
Oder sowas wie, gemeinsam müssen wir das Heimatland verteidigen.
Join the mission to protect America with bonuses up to $50,000 and generous benefits.
Apply now. Das ist eine sehr martialische Sprache, und Kritiker sagen, da werden möglicherweise eben auch Leute angesprochen, die sich genau von so einem, ne, wir sind hier im Krieg gegen Menschen, die illegal im Land sind. Das, und die haben auch Anwerbeprämien ausgezahlt, und die sagen schon, sie wollen vor allen Dingen auch Leute haben, die Erfahrung haben in der Polizeiarbeit. Aber es ist eben kein Einstellungskriterium mehr, und viele haben diesen Background offenbar auch nicht und werden auch nur kurz angeleitet. Das kommt, glaube ich, auch noch mit dazu. Wobei man auch sagen muss, sowohl der ICE-Beamte, der Rene Good erschossen hat, als auch der Grenzschutzbeamte, der Alex Pretty erschossen hat, die sind seit Jahren schon im Dienst und haben Erfahrung.
Diese Behörden, also ICE und die Border Patrol, die sind ja nicht überall in den USA gleich aktiv, sondern da scheinen ja ganz bestimmte Städte gerade im Fokus zu sein. Du hast gerade eben schon LA erwähnt, jetzt vor allem Minneapolis. Warum werden sie laut der Trump-Regierung in diesen Städten so dringend gebraucht, dass sie da so vorgehen?
Na, die Argumentation der Trump-Regierung ist, dass diese Städte nicht sicher sind, wenn da eben so viele illegale Migranten sind. Die Trump-Regierung redet ja auch immer davon, dass sie nach den Schlimmsten der Schlimmen sucht, nach Straftätern, nach Vergewaltigern, nach Pädophilen, nach Mördern. Das ist ja deren Narrativ. Aber um auf die Zahl zu kommen an Menschen, die sie abschieben wollen, können sie gar nicht nur nach Straftätern vorgehen. Und nach allem, was man sieht, wen sie da aufgreifen, sind das auch nicht alle Straftäter. Klar, wer illegal ins Land gekommen ist, der hat damit ja quasi schon eine Straftat begangen. Aber das ist was anderes, als Menschen sich vorstellen, wenn die Trump-Regierung von Mördern und Vergewaltigern spricht, ne? Und mal andersrum gedacht, wenn es wirklich einfach nur darum ginge, möglichst viele Menschen, die illegal im Land sind, aufzugreifen, dann müssten die eigentlich auf die Bauernhöfe gehen, auf die Baustellen gehen. Also das sind die Industrien, die ohne die Menschen, die hier ohne legalen Aufenthaltsstatus im Land sind, die würden ohne die gar nicht funktionieren. Trump hat im Sommer sogar gezielt gesagt, ich liebe die Farmer, die haben mich alle überwiegend gewählt. Ich würde nie etwas tun, das ihren Farmen schadet. Mhm. Er hat nicht verboten, da reinzugehen, aber da sehen wir die Razzien nicht. Also, aber das wäre viel einfacher, auf so ein Feld in Kalifornien zu gehen und Menschen aufzugreifen, als in die Städte zu gehen.
Und warum gehen Sie nach Minneapolis?
Ja, ich glaube, es hat auf zwei Ebenen eine Symbolik. Also einmal, es sind natürlich demokratische Städte, ne? Zu behaupten, die sind unsicher, das sind kriminelle Molochs. In L.A. hat er behauptet, die Stadt brennt, da hat er auch dann die Nationalgarde geschickt. Und dann nachher zu sagen, ich habe da aufgeräumt, hat er auch hier bei uns in Washington D.C. gemacht.
US-Präsident Trump hat jetzt angekündigt, massiv gegen Obdachlose in der Hauptstadt vorgehen zu wollen. Außerdem müsse die, wie er sagt, wachsende Kriminalität bekämpft werden. Auf einer Pressekonferenz erklärte Trump, er werde hierfür die Nationalgarde aktivieren. Es handele sich um einen Befreiungstag für die Hauptstadt.
Da ist er auch mit der Nationalgarde rein, hat gesagt, das war ein Kriminalitätsmoloch. Jetzt ist es sicher. Das ist die eine Erzählweise. Und es geht, glaube ich, vor allem auch darum, in der migrantischen Community wirklich Angst und Schrecken zu verbreiten. Deswegen machen die das auch nicht mehr gezielt und heimlich und leise in der Nacht, sondern ich glaube, die wollen ganz gezielt diese Show von Stärke, dieses Chaos, um eben auch Angst zu verbreiten vor Abschiebung. Und das Ziel dahinter ist, glaube ich, dass sie wollen, dass möglichst viele Menschen sich selbst abschieben. Self-Deportation heißt das immer. Also dass Menschen sagen, mein Gott, das ist so unangenehm für uns und vielleicht werden wir von unseren Kindern getrennt. Wir verlassen lieber selber das Land. Weil natürlich diese Einsätze von ICE und Border Patrol kosten auch viel Geld. Es ist natürlich viel einfacher, wenn die selber gehen. Offizielle Zahlen gibt's nicht. Die Trump-Regierung behauptet, dass sich im ersten Jahr schon 1,9 Millionen Menschen selbst abgeschoben haben. Die Zahl ist sicher übertrieben, aber es gibt immer wieder Berichte von Menschen, die gehen. Und das ist natürlich ein Effekt, wenn du so mit so großer martialischer Gewalt reingehst. Dann dieser Effekt zu sagen, die Demokraten kriegen es nicht hin. Wir sind die Retter. Und das Dritte, was Kritiker sagen, was, glaube ich, auch nicht ganz bei den Haaren herbeigezogen ist, es kann auch sein, dass die Trump-Regierung mit dieser Härte auch durchaus in Kauf nimmt, zumindest eine Gegenreaktion zu haben. Und wir haben uns darüber unterhalten, eben der Protest in Minneapolis ist friedlich, der war in anderen Städten, Chicago, Portland, war er auch friedlich. Und ich glaube aber, dass es auch die Trump-Regierung nicht stören würde, wenn es da zu Gewalt kommt, man dann möglicherweise mit dem Militär für Ordnung sorgt, um dann nachher sagen zu können, guck mal, diese Linksradikalen in den demokratischen Städten, die brennen ihre Städte nieder. Wir sorgen hier für Recht und Ordnung, weil das natürlich wieder ein wahnsinnig starkes Narrativ für die eigene Klientel und auch bis weit in die Mitte der Gesellschaft wäre.
Als Rene Good erschossen wurde, hat das schon große Proteste ausgelöst und jetzt auch noch der Tod von Alex Pretty und die Empörung, der Aufschrei in den USA, der auch hier rüberdringt, der scheint ja noch viel stärker und größer zu sein. Was ist bei diesem Fall jetzt anders?
Ja, bei beiden Fällen war es ja ein entscheidender Faktor, dass es diese Videos gab. Und eigentlich hat mich schon ein bisschen überrascht, wie sehr die Trump-Regierung nach dem Tod von Rene Good doch bei zumindest ihren Anhängern damit durchgekommen ist, zu sagen, das war eine Inlandsterroristin, die wollte den ICE-Beamten töten und so. Ne? Also auch da haben die Bilder das nicht hergegeben. Und jetzt bei Alex Pretty ist eben die Diskrepanz zwischen dem, was die Vertreter der Trump-Regierung am Anfang sofort als Urteil gefällt haben und als Darstellung rausgegeben haben und dem, was die Videos zeigen, einfach nochmal eine größere Diskrepanz. Also da ist ja zum Beispiel Greg Bovino.
Fantastic, it's going good. A lot of good arrests today.
Das ist im Prinzip der Einsatzleiter vor Ort, ein Kommandeur der Border Patrol, also des Grenzschutzes, der auch so ein bisschen zum Gesicht geworden ist in verschiedenen Städten schon dieses harten Vorgehens der Einwanderungsbehörden unter Donald Trump. Der war auch schon in L.A., der war auch schon in Chicago und jetzt eben hat er diesen Einsatz in Minneapolis geleitet und der sagt direkt danach, Alex Pretty hätte ein Massaker anrichten wollen.
This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement.
Die US Border Patrol habe sich der genähert mit einem 9mm halbautomatischer Handfeuerwaffe.
The agents attempted to disarm the individual, but he violently resisted. Fearing for his life and the lives and safety of fellow officers, a Border Patrol agent fired defensive shots.
Und er sagte im Prinzip, die Opfer, das seien die Border Patrol Agents, also die Einsatzkräfte der Grenzschutzbehörde, das seien die Opfer. Der Pretty hätte sich selber in diese Situation gebracht, also so eine Opfer-Täter-Umkehr. Das hat Bovino gesagt und andere haben Ähnliches gesagt. Und das ist eben nicht gedeckt von den Bildern. Und das war jetzt wirklich mal der eine Punkt. Man fragt sich ja immer, also die Trump-Regierung framet ja Dinge immer in einer bestimmten Richtung. Und es hat oft nicht mit den Fakten zu tun. Und meistens kommt er damit durch, weil die Medienlandschaft hier auch so gespalten ist. Und seine Hälfte des Landes glaubt ihm das, wenn er Dinge behauptet, die vielleicht nicht ganz stimmen. Aber dieser Fall, der war so klar und so eindeutig, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und selbst Donald Trump, der hat das offenbar gemerkt und hat jetzt diesen kommunikativen U-Turn hingelegt.
Was immer es war, es scheint Wirkung bei US-Präsident Donald Trump erzielt zu haben. Denn aus dem Weißen Haus kommen erste Angebote der Deeskalation in Form von Personalwechsel.
Für ihn ist der Einsatz vorbei. Der Grenzschutzchef Gregory Bovino war in den vergangenen Monaten zum Gesicht der Einsätze in Minneapolis geworden. Nun zieht Trump ihn ab. Die Ermittlungen übernimmt er, Tom Homan, der nächste Hardliner.
Also im Prinzip so einen halben Schritt rückwärts von Donald Trump da, weil er erkannt hat, dass das jetzt mal der eine Punkt ist. Also ich meine, die Trump-Regierung schafft es ja immer, ihr Narrativ teilweise auch an Fakten vorbei zu erzählen. Aber das ist der eine Punkt, wo Trump dann auch gespürt hat, das klappt jetzt nicht mehr.
Die Berechtigung für die Einsätze der Einwanderungsbehörde, die wird jetzt immer stärker in Frage gestellt. Die betroffenen Städte und Staaten, also Minneapolis und auch Los Angeles in Kalifornien zum Beispiel, die weisen diese Einsätze zurück als unangebrachten Eingriff. Und die Demokraten, die werfen der Regierung sogar vor, diese Behörden, also ICE, Border Patrol und auch die Nationalgarde, als politische Werkzeuge zu nutzen. Was meinen Sie genau damit?
Es ist ja schon nicht von der Hand zu weisen, dass all die Städte, in die Donald Trump reingegangen ist, sei es mit der Einwanderungsbehörde ICE, sei es mit der Nationalgarde, das sind alles demokratisch regierte Städte. Und das ist sicher kein Zufall. Und was man auch wissen muss, Minneapolis ist zum Beispiel, auch wie viele Städte in Kalifornien und anderen Orts, die demokratisch regiert sind, eine sogenannte Sanctuary City. Das heißt, in Minneapolis darf die Polizei nicht mit ICE zusammenarbeiten. Das ist denen verboten. Also zum Beispiel, wenn die Bürger kontrollieren, bei einer Verkehrskontrolle oder so, dürfen die nicht nach dem Aufenthaltsstatus fragen. Und das stellt die Bundesregierung so dar, dass es eine Behinderung sei und sagen auch, die geben uns keine Straftäter. Aber der Teil zum Beispiel stimmt gar nicht, weil Menschen, die im Gefängnis sitzen und Straftaten begangen haben und keinen Aufenthaltsstatus haben, die werden sehr wohl auch übergeben. Die Trump-Regierung, und das versuchen die auch jetzt immer noch, versuchen immer der anderen Seite die Schuld zu geben. Also die sagen, die demokratischen Städte sorgen nicht für Recht und Ordnung, die helfen uns nicht, also müssen wir uns selber helfen, also sind die schuld, wenn sowas passiert. Und ja, Donald Trump ist jetzt einen Schritt zurückgegangen, aber zeitgleich hat seine Pressesprecherin Caroline Levitt, die hat eine Pressekonferenz gegeben und die hat da auch wieder im Prinzip die Schuld den Demokraten vor Ort gegeben.
For weeks, Governor Waltz and the Mayor Jacob Frey and other elected Democrats were spreading lies about federal law enforcement officers.
Hat gesagt, der demokratische Gouverneur, der demokratische Bürgermeister, die würden mit ihrer Rhetorik, mit ihrer scharfen Rhetorik die Situation anheizen und im Prinzip, ja, dass denen die Schuld gegeben daran, dass es zu solchen gewaltsamen Dingen wie der Erschießung von Alex Pratt gekommen ist.
Such dangerous rhetoric is exactly what has brought us to this position today, where you have elected Democrat officials across the country who are encouraging left-wing agitators and crazy people to go out and unlawfully obstruct lawful immigration enforcement.
Und, also das ist jetzt ein paar Tage her, also vor der Erschießung von Pretty, das Justizministerium hier in Washington, das hat Ermittlungen eingeleitet gegen den Gouverneur von Minnesota, gegen den Bürgermeister von Minneapolis und andere demokratische Amtsträger. Und der Vorwurf in diesen Ermittlungen ist, dass die Dinge gesagt hätten, die die Regierung für gefährlich hält, die die Umsetzung von deren Einwanderungspolitik behindern und gefährden. Und das ist auch schon ziemlich krass, ne? Also ja, die widersetzen sich, sie kritisieren die Operation, sie fechten sie an, auch vor Gericht. Aber man könnte ja auch meinen, das ist in der Demokratie ein legitimer Standpunkt.
Ich will nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass ICE in diese demokratischen Städte vor allem geschickt wird. Also das kann man sich ja eigentlich vorher ausrechnen, dass in demokratischen Städten es möglicherweise zu Protesten gegen diese Behörden und gegen ihr Vorgehen kommt. Provoziert Trump hier ganz bewusst einen Ausnahmezustand, damit er sich dann als der große Ordnungsbringer inszenieren kann?
Also es gibt Menschen, die sagen, das ist ganz klar das Kalkül. Es gibt Menschen, die sagen, die Trump-Regierung will mit diesen Einsätzen in L.A., in Chicago, in Minneapolis, die will Protest provozieren. Das kann sein. Ich würde sagen, sie nehmen es zumindest sehr billigend in Kauf. Also wir haben eben drüber geredet, dass man solche Einsätze auch anders gestalten kann. Sie gestalten sie aber ganz bewusst in dieser martialischen Art und Weise, auch in den Videos, die sie daraus posten. Sie gehen in Communities, auch Schulen und Krankenhäuser und so, die früher mal sakrosankt waren, sind nicht mehr sakrosankt. Sie gehen in Häuser ohne Durchsuchungsbeschlüsse. Sie greifen offenbar einfach Leute, kontrollieren Leute auf der Straße. offenbar einfach auch nach Hautfarbe. Also da gibt es in Minneapolis auch immer wieder Erzählungen, zum Beispiel auch, dass selbst Polizeibeamte in ihrer Freizeit kontrolliert wurden, weil sie braune Haut hatten, mutmaßlich.
Also Racial Profiling.
Also, ja, das, also der Vorwurf steht zumindest im Raum und es gibt anekdotische Belege dafür. Ja, die Menschen in den Städten fühlen sich terrorisiert. Und das hat auch nochmal der Gouverneur jetzt am Wochenende, als Alex Pretty erschossen wurde, sehr deutlich gesagt.
Donald Trump, I call on you once again. Remove this force from Minnesota.
Donald Trump, wenn Sie wirklich unsere Städte und unsere Stadt speziell jetzt hier sicherer machen wollen, dann ziehen Sie die ICE-Beamten ab.
They are sowing chaos and violence. We've seen deadly violence from federal agents again and again and again.
Sie machen die Stadt damit nicht sicherer, sie machen sie unsicherer.
America, as you're listening, enough is enough. Enough is enough of this. End this.
Wenn man sich die Umfragen gerade anguckt, also eine Mehrheit der Menschen sind dafür, dass Menschen ohne legale Papiere abgeschoben werden. Auch, dass die Grenze jetzt dichter ist und nicht mehr so viele Menschen über die Grenze illegal ins Land kommen, das ist auch sehr beliebt. Eine Mehrheit der Menschen ist aber unzufrieden damit, wie die Trump-Regierung das gerade mit den ICE-Razzien in den Städten macht. Das hat keine Mehrheit, wobei bei den Republikanern hat es immer noch eine Mehrheit, aber nicht in der Mitte. Man muss, um Wahlen zu gewinnen, hier nicht nur die eigene Seite mobilisieren, sondern auch diese Menschen in der Mitte gewinnen. Und das wäre, glaube ich, was im Kalkül der Trump-Regierung aufginge, wenn eine demokratische Stadt, wenn es da wirklich zu Krawallen kommen würde, wie zum Beispiel nach dem Tod von George Floyd, auch in Minneapolis, nur wenige Blocks entfernt von den beiden Vorfällen jetzt, ne? Also wenn es wirklich zu gewaltsamen Protesten, zu Plünderungen, zu, weiß ich nicht, Steine werfen gegen Polizisten, wenn es zu all dem käme, dann wäre das, glaube ich, wieder ein Kipppunkt in Richtung Regierung, weil das ist was sie dann gut framen könnten und sagen würden, guckt mal, die Leute hier in diesen linken Städten sind alles Linksradikale, die sind gewaltsam, wir müssen für Ruhe und Ordnung sorgen. Das ist wieder was, wo das Narrativ wieder in Richtung Trump kippen könnte. Gerade ist es aber, im Prinzip kippt es ein bisschen gegen ihn, weil eben die Menschen in Minneapolis es schaffen, immer noch zu Tausenden auf die Straße zu gehen, sich nicht davon abhalten zu lassen. Jetzt soll es auch noch mal zu einem landesweiten Generalstreik kommen. Die schaffen es, auf die Straße zu gehen und die schaffen es, friedlich zu bleiben. Und ja, im Prinzip der Trump-Regierung dann nicht in die Falle zu gehen, wenn es dann eine Falle sein soll.
In den letzten Tagen kursierte ja so ein Meme von Gregory Bovino, dem Einsatzleiter, du hast ihn schon erwähnt. Der wird da als Gestapo-Greg bezeichnet und er trägt so einen olivgrünen, langen Militärmantel. Und auch der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat da so SS-Vergleiche gezogen.
Greg Bovino, dressed up as if he literally went on eBay and purchased SS-Garb.
Jetzt ist er abgezogen worden. Nichtsdestotrotz, dieses Auftreten von ICE, das ist ja total martialisch. Und du hast es schon so beschrieben, die gehen durch die Straßen fast wie mit so einem Fischernetz. Und wenn wir in die USA blicken und auf die Regierung von Donald Trump, da gibt es ja immer diese Diskussion, ab wann ist dieses Land wirklich autoritär? Ab wann beginnt Faschismus? Wo siehst du die USA da gerade?
Ja, ich glaube, dass es nicht so einen Punkt gibt, an dem man sagen kann, jetzt ist das System autoritär. Ich glaube, das ist so schleichend. Also was schon augenscheinlich ist, ist wie, ja im Prinzip militarisiert das alles ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Nazi-Mantel ist, aber es ist definitiv ein Mantel, der wie so ein Militärmantel. Und der Titel von ihm, also er war nicht ICE, sondern Border Patrol, aber er war im Prinzip der Einsatzleiter für das Ganze. Und er war im Prinzip der Chef dieses mobilen Einsatzkommandos und hat sich ja schon so vom ganzen Gehabe und von der Sprache her schon ein bisschen so, wie es hat sich alles so ein bisschen angefühlt, als würde er dann Feldzug führen.
Fantastic, it's going good. A lot of good arrests today.
Ich habe es vorhin gesagt, diese Werbekampagnen, mit denen das Heimatschutzministerium neue Rekruten für ICE versucht zu akquirieren, das ist eine Werbekampagne, die an Kriegsmobilisierung erinnert. Und das im Inland, teilweise gegen die eigenen Bürger. Und das ist einfach ein weiterer Schritt, wo sich definitiv Normen verschieben, wo Grenzen gepusht werden. Und das Justizministerium ermittelt gegen demokratische Politiker, weil die den Einsatz kritisieren und sagen, das ist schon Gewalt, ne? Und immer wieder geraten Amerikaner in diese Kontrollen, wo der Staat eigentlich die beschützen muss. Manche Dinge werden auch behindert in der Überprüfung. Also das ist ja ein weiterer Punkt, an dem sich da gerade die Lokalen in Minneapolis und Bundesstaats Offiziellen, die Demokraten sind alle, mit der Bundesregierung hier in Washington zerstreiten. Also sowohl nach dem Tod von Rennie Good als auch nach dem Tod von Alex Pretty haben die Bundesbehörden die Ermittlungen übernommen. Also das Heimatschutzministerium zusammen mit Hilfe der Bundespolizei FBI. Und die lokalen Behörden sagen, nee, wir sind dafür zuständig, lass uns das ermitteln, auch weil sie dem Bund in Washington nicht vertrauen. Und zum Beispiel hier bei Alex Pretty sagen sie, sie sind noch nicht mal zum Tatort gelassen worden und die haben jetzt geklagt darauf, dass sie da Zugang bekommen und geklagt darauf, dass der Bund keine Beweise zerstören darf. Also das sind ganz viele Dinge, die sich verschieben.
So wie die Beamten von ICE und den Anbehörden da in Minneapolis vorgehen, ist es legal oder illegal?
Ja, das ist etwas, was Gerichte noch klären müssen, weil eigentlich gibt es den vierten Verfassungszusatz, der die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert. Und du brauchst eigentlich einen Durchsuchungsbeschluss, um in deine Wohnung reinzugehen. Aber das Heimatschutzministerium hat im Prinzip gesagt, hier in Minneapolis, ihr könnt einfach in die Wohnung reingehen und die Leute rausholen und überprüfen. Ich bin kein Jurist, aber es spricht viel dafür, dass das verfassungswidrig ist. Aber bis das entschieden ist und vor Gerichten verhandelt wurde, wird das noch dauern.
To all ICE officers, you have federal immunity in the conduct of your duties. And anybody who lays a hand on you or tries to stop you or tries to obstruct you is committing a felony.
Und jemand wie Stephen Miller, also einer der engsten Berater von Donald Trump, sich hingestellt hat und im Prinzip so ein Blanko-Immunität ausgesprochen hat und gesagt hat, hier ihr Bundesbeamten, wenn ihr hier unterwegs seid, um unsere Einwanderungsgesetze durchzusetzen, dann habt ihr in der Ausübung eurer Arbeit eine im Prinzip absolute Immunität.
You have immunity to perform your duties and no one, no city official, no state official, no illegal alien, no leftist agitator or domestic insurrectionist can prevent you from fulfilling your legal obligations and duties. And
the Department. Das macht natürlich psychologisch was, ne? Also mein Vater war selber Polizist und ich glaube auch, dass es für viele Einsatzkräfte in den amerikanischen Städten so ist, dass die eine wahnsinnig hohe innere Hürde haben, überhaupt ihre Waffe zu ziehen. Aber wenn du natürlich sagst, macht euch keine Sorgen, euch passiert nichts, dann senkst du ja vielleicht psychologisch die Hürde, doch schneller mal die Waffe zu ziehen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du in Gefahr bist oder nicht. Ich glaube, das hat unabhängig davon, was dann tatsächlich strafrechtlich passiert in den Fällen, hat es ja eine psychologische Wirkung. Es ermutigt ja die Einsatzkräfte, stark zu sein, brutal zu sein. Und das ist ja das, was die Trump-Regierung durchaus auch will. Und das ist so ein Mindset-Ding, was sich da verschiebt. Zusätzlich zu der militärischen Rhetorik und Inszenierung, von der wir gesprochen haben.
Stephen Miller, einer der engsten Berater von Donald Trump, der wird oft bezeichnet als der wahre Strippenzieher. Was genau ist sein Ziel?
Stephen Miller, der ist einer der stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus. Und der gilt so ein bisschen als das Mastermind im ganzen Thema Abschiebungen, Deportationen und so der Stratege dahinter. Also ich glaube, jemand wie Stephen Miller, der will tatsächlich, dass Menschen, die illegal im Land sind, einfach alle weggehen. Und der war schon in Trumps erstem Wahlkampf, als der noch ein Kandidat war, von dem niemand gedacht hat, dass der eine Chance hat, Präsident zu werden, da war der schon ein Redenschreiber bei ihm und hat offenbar auch dieses Thema Migration immer wieder mit reingebracht. Und Trump war, so erzählt man sich, total überrascht davon, wie gut das funktioniert hat. Und das ist ein Thema, auf das Trump ja auch jetzt im Wahlkampf für die Wiederwahl massiv gesetzt hat und was ihm sicher geholfen hat, wieder gewählt zu werden. Stephen Miller ist jemand, der da, glaube ich, wirklich, das ist Überzeugung, richtig findet. Und ist auch einer derjenigen in der Regierung, der zu den Scharfmachern gehört.
Trump hat ja auch schon mal angedeutet, den sogenannten Insurrection Act zu aktivieren. Das ist ein Bundesgesetz, das erlaubt, Militär im Land einzusetzen, um innerstaatliche Unruhen zu bekämpfen. Und er hat so ein paar Andeutungen zum Thema Zwischenwahlen gemacht. In einem Interview mit Reuters meinte er zum Beispiel, die Republikaner, die seien ja so erfolgreich, da bräuchte man gar keine Midterm-Wahlen mehr. Auf was steuert die USA da gerade zu in diesem Jahr?
Also das Insurrection Act, also im Prinzip das Aufstandsgesetz, ist ein uraltes Gesetz, was dem Präsidenten im Prinzip erlauben würde, im Fall eines Aufstands im Innern das Militär auch im Inland einzusetzen. Eigentlich ist es verboten, das Militär im Inland gegen die eigenen Bürger einzusetzen. Und Donald Trump, der liebäugelte damit in der Vergangenheit immer so ein bisschen. Ob er das wirklich machen will, ist unklar. Aber allein die Drohung, dass er das machen könnte, hat ja auch schon eine Wirkung. Und ich glaube auch, dass wenn tatsächlich es in einer Stadt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen würde, er da, glaube ich, sehr schnell wäre, auch sich darauf zu beziehen und das Militär zu schicken. Zum einen wegen dem, was wir eben schon besprochen haben, ne, dann sagen zu können, hier guck mal, die Linksradikalen und die Demokraten, die brennen ihre Städte nieder, wir sorgen für Ruhe. Und natürlich, wenn du in so einer Stadt das Militär hast und das im Prinzip wie so eine Kriegszone ist, vielleicht kannst du dann auch sagen, ja, es funktioniert gerade mit den Wahlen nicht. Also das ist jetzt so sehr weit spekuliert. Er hat auch im September, als der ukrainische Präsident Zelensky hier war und eben das Thema aufkam, dass es in der Ukraine keine Wahlen geben kann, weil es da gerade einen Krieg gibt, hat er auch so im Scherz damit geliebäugelt.
So you say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections.
Er hat gesagt, ach so, wenn ich hier Krieg habe, dann gibt es keine Wahlen. Ich glaube nicht, dass Donald Trump jetzt Krieg anzettelt, um Wahlen nicht stattfinden zu lassen. Aber was er auf jeden Fall macht, ist die Legitimität von Wahlen weiter zu untergraben. Also sowieso schon, ne? Er hat ja 2020 bei der Wahl, die er verloren hat, von über 60 Gerichten überprüft und es gab keinen Wahlbetrug. Er hat es trotzdem geschafft, einem Großteil der Bevölkerung einzureden, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Die Demokraten fuschen, indem sie illegale Migranten wählen lassen und deshalb lassen sie uns die nicht abschieben und so, ne? Du streust immer mehr Misstrauen. Und das ist sicher ein Ziel.
Das, was gerade in Minneapolis passiert und in den letzten Wochen passiert ist, das wirkt ja gerade schon so, als würde das eher die Bevölkerung gegen ihn aufbringen, als dass er sie damit gewinnt. Haben die USA jetzt durch den Tod von Alex Pretty und durch dieses Video, das zeigt, wie er getötet wurde, haben sie jetzt einen Wendepunkt erreicht?
Also wenn du den Wendepunkt meinst im Sinne von, dass jetzt alle auf die Straße gehen und Donald Trump des Amtes entheben, das wird nicht passieren. Aber das, was ICE da macht, in die Städte zu gehen, da gab es gerade eine Umfrage, eine relativ frische, aber jetzt vor der Erschießung von Alex Pretty, da haben 61% der Amerikaner gesagt, dass sie diese Taktiken von ICE verurteilen, dass ihnen das zu weit geht. Also klar, eine Mehrheit der Republikaner findet das immer noch okay, aber das reicht ja nicht, um Wahlen zu gewinnen. Also da ist tatsächlich was kippt. Und vor allen Dingen eine Mehrheit der Amerikaner fand in Summe immer gut, was Trump in Sachen Migration gemacht hat. Eben Grenze dicht, Recht und Gesetz durchsetzen. Aber das hat in der jüngsten Umfrage auch gerade gekippt. Jetzt gibt es eine kleine Mehrheit eben wegen dieser ICE-Einsätze, die sagen, wir sind mit Trumps Einwanderungspolitik nicht einverstanden. So, also das ist schon was immer ein Gewinnerthema für ihn war, ihm oder zu seinen Republikanern jetzt bei den Wahlen potenziell gefährlich werden könnte. Aber ich glaube, auch da hat er es wieder geschafft, da aus der Nummer ganz gut rauszukommen, indem er eben jetzt den Ton runtergefahren hat, den Bovino ausgetauscht hat gegen den Homan, der redet jetzt mit den lokalen Menschen vor Ort und Donald Trump sagt, das läuft alles toll und wir verständigen uns. Und das heißt, das macht es wieder für die Demokraten schwerer zu sagen, dass Donald Trump so der Hardliner ist, weil er sich da an der einen Stelle jetzt wieder ein bisschen konsilianter zeigt. Ich glaube gar nicht, dass der seine Politik jetzt dauerhaft ändert, aber es wird schwerer, das gegen ihn zu wenden. Da hat er einfach ein gutes Gespür gehabt, da jetzt einen halben Schritt zurückzugehen, ohne sich für irgendwas zu entschuldigen.
Vielen, vielen Dank, Kerstin.
Sehr gerne.
Gestern hat Trumps Grenzschutzbeauftragter Tom Homan in einer Pressekonferenz angekündigt, ICE-Beamte in Zukunft mehr in Gefängnissen einsetzen zu wollen als im öffentlichen Raum und die Zahl der Beamten vor Ort zu verringern. Ob und wie diese Maßnahmen umgesetzt werden, darüber werden Kerstin und ihre Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Studio Washington berichten. Ihre Reportage und Analysen findet ihr auf tagesschau.de. Redaktionsschluss dieser Folge war Donnerstag, 19 Uhr. Am Montag geht es bei 11 km um den Fall Daniel Halemba, ein AfD-Landtagsabgeordneter in Bayern, der sich gerade wegen mutmaßlicher Volksverhetzung vor Gericht verantworten muss. Wir schauen uns an, welche Verbindung es zwischen ultrarechten Burschenschaften und der AfD gibt. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Nicole Dienemann. Produktion Christine Frey, Laura Picerno, Lisa Krumme. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns nächste Woche wieder. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Donald Trump will den Friedensnobelpreis bekommen. Gleichzeitig schickt er bewaffnete Soldaten in amerikanische Großstädte. Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachtet Ingo Zamperoni, wie die USA immer weiter in eine Autokratie abdriften. Zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau, der Journalistin Jiffer Boeing-Nong,
blickt er einmal die Woche von Deutschland auf das, was Freunde und Familie in den USA bewegt. Amerika, wir müssen reden, erscheint wöchentlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.